Energy Radio. Das Tagesthema.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Dr. Bruno Kugel. Viele werden ja in der heutigen Zeit oft als Experten vorgestellt. Er ist wirklich ein Experte und zwar für Silizium unter anderem. Herzlich willkommen, Dr. Bruno Kugel.
Ja, vielen Dank. Freut mich, dabei zu sein.
Sehr gerne. Wir sprechen heute über Ihr Fachgebiet. Das ist Silizium. Also eins von den Fachgebieten, aber Silizium, da sind Sie schon länger mit beschäftigt, oder?
Ja, das hat mich so ein bisschen da reingetrieben, weil ich auch, das wissen vielleicht weniger Zuhörer, ich habe ganz früher mal Chemie studiert, ich sage das mal ein bisschen bewusst flapsig, ja. Aber ich habe mich dann auch mit der Kieselsäurechemie so ein bisschen auseinandergesetzt und die Sol-Gel-Chemie ist mir schon sehr früh über die Füße gelaufen. Und das hat mich dann später nochmal eingeholt in puncto Gesundheit, als ich mich dann in Richtung Vitamine eingelesen habe. Dann habe ich dann festgestellt, ja, das hat eigentlich mit jeder Substanz, die wir so einnehmen, eine Verbindung herzustellen und das Silizium da in eine biochemische Funktion einzupassen und in eine physikalische Funktion einzupassen und eine Frequenzeigenschaft einzupassen. Das hat ja ganz, ganz viele Eigenschaften, die eigentlich gut für uns sind, da ein richtiges Verständnis abzubilden für das, wo das überall als Unterstützungs- und das Element der Verbindung sozusagen in Form seiner Kieselsäure, das ist mir auch ein besonderes Anliegen, da muss man schon unterscheiden. Das ist mir ein besonderes Anliegen, gerade die Funktion dieser Kieselsäure deutlich zu machen. Es sind ganz, ganz viele falsche Dinge unterwegs, die dann auch so gelehrt werden, dass Siliziumdioxid schädlich wäre und dass wir das ja nicht einnehmen sollen. Und ja, Silizium ist Zeolit und das ist ganz, ganz schwierig.
Es gibt ja unterschiedliche Formen von Silizium. Was hat es damit auf sich?
Es gibt ganz viele verschiedene Formen und das ist natürlich auch, wenn der Zuhörer jetzt meint, ja, also was redet er da, Siliziumdioxid gibt es doch wie Sand am Meer, buchstäblich, ja. Sage ich ja, aber von Quarz wird man nicht gesund, das kann man nicht aufnehmen. Ja, Quarz ist eine Form, also wenn wir einen Edelstein versuchen zu schlucken, der bleibt im Hals stecken, das geht nicht gut. Wenn wir diesen Kieselstein dann oder den Quarz kleinmalen würden, dann kriegen wir damit eine mehr oder weniger amorphe Form. Die kristalline Form hat eine dreidimensionale Ordnung, in jeder Raumrichtung gleich, der dichtesten Packung. Ich bin Festkörperchemiker, deswegen interessierte mich das besonders damals schon. Und der Quarz hat natürlich auch frequenzgebende Eigenschaften. Wenn ich das jetzt klein male und habe eine amorphe Form, die amorphe Form griechisch ohne Gestalt, das heißt, das ist eine lockerere Form, die kleinere Teilchen mit beinhaltet, die ist ein bisschen besser wasserlöslich und die können wir teilweise auch aufnehmen. Die nimmt aber ihrerseits selber auch gerne Wasser und andere Substanzen auf, sprich sowas wie Kieselgur und Kieselerde, Mittel. Das bindet Wasser, das speichert Wasser, das transportiert Wasser und das ist in der Natur so, das ist in unserem Körper auch so. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das heißt, es hat auch für uns eine entgiftende Funktion und ist auch in der Weise schon intelligent, dass es ein bisschen unterscheiden kann zwischen physiologischen Mineralien und Spurenelementen, die wir brauchen, und toxischen Spurenelementen und Giften zum Ausscheiden. Das heißt, eine Kieselerde kann man auch zum Entgiften einnehmen. Aber die wird nicht gut das Silizium darin ist nicht so gut löslich, dass es von der Menge her ausreicht, uns zu versorgen.
Ich mache mal ein klassisches Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Flasche vor mir, da steht drauf Haut, Haare, Nägel plus Bindegewebe, Kieselsäure, Gel, das habe ich im Drogeriemarkt gekauft. Ist das schon was Gutes? Oder, also das ist ja so das Normale, was man so bekommt.
Genau, da muss man wieder unterscheiden. Da sind wir jetzt schon in Maze of Pits, sage ich jetzt mal.
Okay.
Das heißt, in so einem Irrgarten, wenn das dann löslicher wird, kann das natürlich, ich habe eben eingangs gesagt, das kann mit allem reagieren. Dann kann das natürlich auch mit anderen Substanzen reagieren. Das heißt, wenn ich ein Monopräparat habe, wenn das eine Flasche ist, gebe ich mal davon aus, dass es eine disperskolloidale Kieselsäure ist, die dann in der wässrigen Form, da muss man noch unterscheiden, es gibt auch fettlösliche Produkte, aber bleiben wir erst mal bei den wasserlöslichen. Da gibt es bei den wasserlöslichen Präparaten Monopräparate und es gibt Kombipräparate. Ich kann das also ohne und mit Mineralien gestalten. Die natürliche Form, die im Boden sozusagen aus dem Boden kommt, das sind die siliziumreichen Mineralwässer. Da gibt es auch eine ganze Liste davon. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber da sind wir schon bei irgendwelchen Endprodukten, also zum Beispiel Hirschquelle oder Kondrauer Mineralwasser oder Geroldsteiner oder ja, die Baden-Badener Quelle. Das sind die Mineralquellen, die siliziumreich sind. Da wird dann auch unterschieden. Da sind wir schon bei wässrigen Formen, löslichen Formen. Ja. Die haben dann eine größere Reichweite, werden relativ schnell aufgenommen, auch wegen des Wassers, und fluten sozusagen das Blut. Das kann man momentan oder in mehreren analytischen Punkten sozusagen messen. Da gibt es auch Bluttests inzwischen, also vom Labor Bremen, ich glaube, das waren die ersten, die angefangen haben. Da gibt es ein IMD Berlin, Labor Dr. Kramer und Kollegen, das sind die drei Labore, die mir bekannt sind. Mhm. Können das dann messen, punktuell, also zum Beispiel jetzt. Dann ist die Frage, wie lange wird Kieselsäure im Körper gespeichert, wenn sie wässrig ist? Nicht sehr lange. Das heißt, wenn ich entweder einen Tee trinke, das kann ich ja auch dann in Form von Naturstoffen zu mir nehmen, Brennnesseltee, Schachtelhalmtee, Hirsetee, Bambustee und so weiter, oder weiße Beinwelttee gibt es sicherlich auch, kann man dann das Ganze relativ schnell oder wird man das Ganze relativ schnell wieder ausscheiden. Das heißt, Silizium ist ein Mineralientransporter, ist dann meistens im Blut neutral geladen, also wird dann wirklich in Form von Kieselsäure transportiert, ist aber in ganz, ganz kleiner Menge auch ionisch. Das kann man durch Elektrolyte auch dann ein bisschen forcieren, dass man sagt, ein Silikat, ein lösliches in kleiner Menge, ist negativ geladen. Die meisten Mineralien sind positiv geladen und die passen gut zueinander. Das heißt, das trägt dann auch zum nicht nur zum pH-Wert bei, sondern auch zu einem gesunden Körperpotenzial.
Wenn ich jetzt diese Flüssigkeit, die ich in dieser Plastikflasche hier habe, wenn ich die jetzt ins Wasser schütte oder mit Wasser mische, habe ich dann den gleichen Effekt wie in den Mineralwassern?
Dann kommt es darauf an, welchen pH-Wert das Wasser hat.
Ja, gute Frage. Nächste Frage.
Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also man kann das auflösen und meistens ist es dann gut löslich. Wenn das ein gutes Wasser ist, gehen wir davon aus.
Ja.
Da muss man wieder über die Eigenschaften von Wasser reden. Also das ist ja auch ein Keim für die Bildung von hexagonalem Wasser.
Mhm.
Da geht es dann ganz schnell in Richtung Wissenschaft. Wenn man also ein gutes Wasser hat und die Kieselsäure darin auflöst, kann man das bedenkenlos trinken.
Okay.
Das kann man eigentlich auch nicht überdosieren, weil dann das schneller ausgeschieden wird, als man es trinken kann. Also irgendwann wird man sagen, ja, ich habe jetzt mal Durst, ich trinke jetzt mal 2 Liter auf einmal und danach bin ich irgendwann bin ich so pappsatt, dass ich gar nicht mehr weiter trinken will.
Ja.
Und dann muss ich irgendwann aufs Klo. Ich werde das schneller wieder rausmachen. Das bedeutet, ich kann das unter Nutrientenlast, so nennen die Labore das, auch den Blutwert, den Siliziumblutwert hochtreiben. Und zwar bis auf das etwa 6-fache, das ist so beschrieben. Das sind offizielle Labordaten, Labor Bremen MVZ, also medizinisches Versorgungszentrum heißt es, kann man da auch nachlesen, dass man das unter Nutrientenlast also sehr weit nach oben treiben kann. Wie weit nach oben, kann ich gar nicht sagen. Das hängt von der Nierenleistung ab, die man so hat. Und da ist zum Beispiel ein Marker entweder die GFR, also die glomeruläre Filtrationsrate, und dann eben auch, das ist ein neuerer Marker, der unabhängig ist vom Alter, weil das hängt ja auch vom Alter ab dann, die Aufnahme. Also nicht nur das, was ich anbiete, sondern auch das, was dann aufgenommen wird. Das hängt dann auch mit Transporteuren zusammen. Das funktioniert bis zum gewissen Grad passiv und wird dann irgendwann aktiv, wird aufgenommen. Und dann wird es wieder ausgeschieden. Das heißt, das ist ein blutreinigendes Mittel, das ist ein nierenreinigendes Mittel. Das weiß man schon ganz, ganz lange. Das ist also keine neue Medizin, sondern das Erfahrungsmedizin. Paracelsus hat es gewusst, Hildegard von Bingen hat es gewusst und wahrscheinlich Avicenna hat es auch gewusst. Also die Pioniere der Medizin, auch im Altertum hat man das auch schon für äußerliche Anwendungen eingesetzt. Das heißt, man kann auch in dieser Kieselsäure, so wie Sie das beschrieben haben, kann man das auch äußerlich einsetzen. Entweder als Umschläge oder als Zusatz zum Vollbart. Das geht wunderbar. Und kann damit Hautpflege betreiben.
Ich habe übrigens bei Ihnen gelesen, dass Siliziummangel auch als Ursache schwerer Erkrankungen sein kann. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind das dann für Erkrankungen, wenn ich zu wenig Silizium habe im Körper?
Ja, da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Schwere Erkrankungen, da habe ich auch ein Interview gemacht, das ist online verfügbar. Da war ich ganz erschrocken, dass es bei TV Berlin so viele Aufrufe gekriegt hat.
Ja.
Da geht es um schwere Erkrankungen, weil Silizium ein Potenzialausgleichsmittel ist. Also das trägt, das ist kein Health Claim jetzt, kein klassischer, sondern das trägt zur besseren Körperpolarität bei und zu einem pH-Wertausgleich. Und zwar nicht nur im Blut, das ist aber auch Bestandteil des Blutpuffers dann, wenn das mit Silizium beladen wird, sondern auch, also diese ganzen Dinge hängen zusammen. Wie hängen die genau zusammen? Die optimale Polarität des Körpers, wobei man unterscheiden muss zwischen Zellen, Mitochondrien, Symbionten, das sind die Darmbakterien, und halt der frei verfügbaren Kieselsäure im Serum, sage ich jetzt mal, Blutserum, oder in anderen Körperflüssigkeiten, die eben nicht Zellen beinhalten. Da ist besonders der Zellzwischenraum zu nennen. Das geht in Richtung Alfred Pischinger und Hartmut Heine, die dann auch Milieumedizin gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig und grundlegend für alle oder für die Entstehung von Gesundheit und Krankheit. Also ich denke gerade an die Bücher von Alfred Pischinger, der war so ein Pionier der Zwischenzellmatrix. Und er hat dann gesagt, so ja, also das ist die Schaltstelle, diese Zwischenzellmatrix ist Schaltstelle für Gesundheit und Krankheit. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und liest wirklich die Literatur dazu, da wird man nur noch staunen und weiterlesen, weil das ist in öffentlichen Medien so gar nicht nachlesbar. Aber ganz, ganz wichtig, und wenn man dann Milieumediziner fragt, dann sagen die, ja klar, das weiß ich schon seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren oder so lange, wie sie es halt schon machen. Es ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn mir Kieselsäure fehlt, entweder weil die Versorgung nicht optimal ist, das ist das eine, oder wenn die Organe schon so vorgeschädigt sind, das heißt, das, was ich aufnehmen kann, nicht das, was ich anbiete, sondern das, was ich aufnehmen kann, weil es nützt ja nichts, wenn der Körper sagt, ich krieg Silizium, und dann sehe ich das vorbeischwimmen und sage, ja schön, da läuft ein Silizium vorbei, aber ich habe keine Kraft mehr, das festzuhalten. Das ist das Problem, was der Körper hat. Dann entkoppel ich diesen Zug, dann kann ich den Körper nach wie vor mit Silizium sättigen, da schwimmt da im Blut jede Menge rum, aber im Gewebe kommt nichts an. Wenn man das überträgt, zum Beispiel, mir fällt gerade Diabetes ein, Zuckerkrankheit.
Ja.
Mellitus, der honigsüße Durchfluss. Wenn ich zu viel Zucker habe im Blut und zu wenig in den Zellen, dann fehlt es an den Transporteuren, die ja dann auch insulinabhängig sind und die Glucose in die Zellen befördern. Das heißt, die Zelle sieht dann nichts von dem Zucker, der im Blut viel zu viel rumschwimmt. Und das bei Kieselsäure dann bei Vergröberung und bei Alterung der Strukturen, sagt man, ist es ähnlich. Ja, dann habe ich zu viel im Blut, Körper macht es durch die Nieren raus. Das heißt, ich kann wunderbare Nierenreinigung auch damit machen, diese ganzen Nierenreinigungstees, Brennnesseltee, funktionieren genauso. Das muss aber gut aufnehmbar sein. Das heißt, die Teilchengröße muss klein genug sein, dass der Körper das überhaupt aufnehmen kann. Da gibt es bestimmte, man nennt die Aquaporine, die transportieren normalerweise Wasser. Also das sind Wassermembranproteine, die Wasser in die Zellen befördern. Das ist bei Pflanzen weit verbreitet. Die gibt es aber auch bei Tieren und bei Menschen. Und da gibt es auch bestimmte Unterformen davon, die auch Kieselsäure transportieren. Und wenn man jetzt bedenkt, Kieselsäure hat die 300-fache Bindungskraft für Wasser im Vergleich zum Eigengewicht des Siliziums oder ein Molekül Kieselsäure, Monokieselsäure bindet 300 Moleküle Wasser, kann also ganz, ganz viel Wasser transportieren. Wenn das durch so ein Aquaporin durchgeht, vom Blut in die Zwischenzellmatrix und von da in die Zelle oder in die Mitochondrien, dann ist klar, warum die Laborbefunde und die wissenschaftlichen Befunde so sind, wie sie sind. Jetzt für Auswirkungen, ja, was ist ein Mangel oder das Ursache und Folge von Mangelerscheinung? Die Ursache ist der entkoppelte Zug, das heißt, ich kann nicht mehr so viel aufnehmen, um einen ordentlichen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, und dann entkoppel ich den Zug zwischen Bedarf und Aufnahme. Das heißt, wenn mein Bedarf größer ist als das, was ich aufnehmen kann, dann verliere ich, wenn ich mal so einen ganz profanen Vergleich zum aufgeblasenen Reifen sehe, der Normaldruck, 2 Bar, sage ich jetzt mal, dann verliert der Reifen irgendwann Luftdruck und wird irgendwann zum Platten.
Ja.
Und dann platzt der Reifen vielleicht, weil die Reibung zu groß ist, dass eine Entzündung entsteht. Dann platzt der Reifen und ich fahre auf den Felgen weiter. Da kann ich vielleicht erstmal weiterfahren, vielleicht unter verringerter Geschwindigkeit mit nicht so viel Leistung.
Mhm.
Aber das geht auf die Substanz.
Ja.
Unten, da ist die Entzündung da. Und dann ist sozusagen auch, das geht aufs Material, das heißt, es geht auf die Organe. Und da ist eine der Sollbruchstellen buchstäblich die Knochen, die Lymphe, die Haut, die lymphatischen Organe, also auch das Immunsystem. Und wenn man sich die Krankheiten dazu anguckt, dann landet man bei schweren Erkrankungen. Das war die Frage. Osteoporose, Arteriosklerose, Arthrose und Arthritis. Also das kann ja da auch in eine entzündliche Form umschlagen sozusagen. Das ist die Frage, wo ist die Grenze zwischen Arthrose, also dem Knorpelschwund,
ja.
Dann wird daraus eine entzündliche, messbar schmerzhafte Erkrankung. Messbar. Schmerz ist ja eigentlich eine subjektive Empfindung. Ich kann zum Arzt gehen und sagen, ich habe Aua da im Knie, aber ich weiß nicht, was das ist. Und da sagt der Arzt, na, das bilden Sie sich ein. Ja, Schmerzen kann man sich nicht einbilden. Es ist ganz, ganz schwierig. Diese schweren Erkrankungen, die damit gemeint sind, das fußt genau darauf. Das kann auch in Richtung hirnorganische Erkrankungen und neurologische Erkrankungen gehen, weil das Nervensystem zwangsweise irgendwann mit betroffen ist. Das hat dann wieder andere Grundlagen, und da müsste man wirklich in Details einsteigen, da rede ich ja schon stundenweise darüber, weil man ganz, ganz viele Videos da auch im Internet nachlesen kann zu verschiedenen Themen. Das wird also beliebig kompliziert, aber wir wollen das jetzt nicht zu sehr vertiefen.
Wollte ich gerade sagen, also wir können das jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit behandeln. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf Silizium und Vitamin D kommen, weil Vitamin D ist ja auch immer ein Thema in der Presse. Das hat auch was miteinander zu tun, oder?
Ja, das hat damit zu tun, weil, wenn man es am Vitamin D mal aufhängt, also Vitamin D ist erstmal ein hydroxyliertes Vitamin, könnte man sagen. Manche sagen, es ist ein Prohormon oder in aktiver Form Calcitriol ist das ein Hormon, was eine Auswirkung aufs Immunsystem hat, auf die Knochengesundheit hat, aber das hat noch weitere Funktionen. Die Aktivierung von Vitamin D ist abhängig von Magnesium und Vitamin D ist ein wichtiger Calcium-Synerget. Also das wirkt mit Calcium zusammen und hat dann auch Auswirkungen entsprechend auf die Mineralisierung der Knochen. Deswegen wird es ja auch eingesetzt bei Osteoporose.
Ja.
Und das ist unbestritten wichtig und man hat eben herausgefunden, das hat auch wichtige Immunfunktionen. Da gibt es verschiedene Wirkpfade und Aktivierungspfade, die das bedient. Also Stichwort Professor Spitz, der sich da wirklich sehr verdient gemacht hat drum.
Ja.
Vielen, vielen anderen, also Klaus Karlberg zum Beispiel, was die genetischen Auswirkungen angeht, oder Michael Hollick, das ist der Entdecker von Calcitriol. Also da gibt es wirklich Urgesteine, die da eng miteinander zusammenarbeiten und wirklich großartige Arbeit gemacht haben. Das zum Vitamin D und Silizium gibt es inzwischen auch Literatur. Es ist darin begründet, dass bestimmte Kieselsäurepräparate in eigentlich zu geringer Dosierung, das ist meine persönliche Meinung, eingesetzt worden sind mit Vitamin D und man hat herausgefunden, dass eine Substituierung, also eine Gabe von Vitamin D und Calcium ohne ein zusätzliches Silizium schlechter funktioniert, und zwar bei Osteoporose und auch bei hormonellen Dingen. Da wirkt Kieselsäure nämlich auch ein. Als wenn man jetzt sagt, man gibt Vitamin D und Calcium und Silizium zusätzlich.
Ja.
Und zwar bei sonst gleicher Dosierung von Vitamin D und Calcium. Da gibt es also über verschiedene Produkte hinweg eine Übersichtsstudie oder ein, wie heißt es, Systematic Review, also eine Zusammenfassung von Studien mit verschiedenen Designs, die genau das zeigen.
Ja.
Und die Synopsis dieser Menschen, also das Rondanelli, das ist eine Studie von 2021, die hat gezeigt, man müsste das eigentlich dann auch als Empfehlung mindestens, das war eine sehr vorsichtige Schätzung, von 25 Milligramm pro Tag empfehlen. Dann ist die Frage, ob das sich auf das elementare Silizium bezieht, auf ein Siliziumdioxid oder auf eine Monokieselsäure. Das ist eine rein rechnerische Schichte, aber das gibt natürlich auch eine gewisse Unschärfe, weil die Faktoren jeweils ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, dieses Thema ist bis auf Weiteres sehr fluide und sehr erklärungsbedürftig, aber es findet immer mehr Aufmerksamkeit und die Erfahrung zeigt eben, dass Kieselsäure dann doch, das kann nicht anders sein, mit Vitamin D zusammenwirkt. Und wenn man das versucht, dann also nicht nur mineralisch zu erklären, sondern auch im Hinblick mit Vitamin C zu erklären und mit dem Thema Eisen zu erklären, dann landet man auch bei historischen Schriften, die es schon vor 100 und mehr Jahren gab, von Experten und Medizinern, die sich damals schon damit auseinandergesetzt haben, die damals ihre Erfahrungen gemacht haben, die das damals schon bei Nierenerkrankungen eingesetzt haben, die das mit, da gibt es also auch Tierstudien zum Beispiel, die gezeigt haben, also da kann man auch in Anführungszeichen kaputtes Nierengewebe wieder reaktivieren und wieder lebendig machen. Das klingt unglaublich, aber die haben das eben im Tierversuch gezeigt, eben so ist. Und alleine das ist vor dem Hintergrund von Vitamin D besonders interessant, weil man eben 2014 rausgefunden hat, es gibt bei Vitamin D einen Rechenfehler, also da hat man sich irgendwie verrechnet im Bedarf. Bis dato wurden dann immer 800 Einheiten pro Tag empfohlen und alles, was darüber geht, kann eine Calciumüberladung machen. Auch mit Calcitriol ist ja ein Regulator zwischen verschiedenen Hormonen, also Calcitonin und Parathormon. Das hängt dann auch mit der Schilddrüse zusammen. Und ich habe mich dann damals auf den Weg gemacht, wie hängt das eigentlich mit Silizium und Schilddrüse zusammen? Und da bin ich also in einem Irrgarten gelandet, wo ich ja so schnell nicht mehr rauskam, weil die Leute mich da bestürmt haben mit Fragen.
Ja.
Das ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig.
Ja, ja. Also Dr. Spitz, den haben Sie vorhin schon angesprochen, den hatten wir ja hier auch schon im Interview, der hält von 800 Einheiten am Tag überhaupt nichts. Also es dürfen schon, darf schon ein bisschen deutlich mehr sein.
Es ist mehr und es ist sehr individuell zu sehen.
Ja.
Also es gibt verschiedene Wissenschaftler, die dann zeigen. Es gibt auch zum Beispiel Seiten, die sich mit den Studien und Studienzusammenfassungen auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel eine englische Seite, grassrootshealth.net, glaube ich, heißt die.
Ja.
Da gibt es dann auch Grafiken und Übersichten, die zeigen, dass man so schnell Vitamin D nicht überdosieren kann.
Ja.
Wenn man, das ist immer die Frage, wie viel Dosis brauche ich, um welchen Blutspiegel zu erreichen. Kann ich ja im Labor testen. Und da sagt man also, ja, bis 500 Nanomol pro Liter oder bis 250 Nanogramm pro Milliliter gibt es keine dauerhaften Schäden mit Calcium. Allerdings muss ich dazu sagen, es hängt von der Nierenleistung ab, es hängt von dem Grad der Arteriosklerose ab, die ich habe, es hängt von den Kofaktoren von Vitamin D ab. Ich habe auch schon Beiträge geschrieben zu diesem Thema. Das ist also bis auf Weiteres auch erklärungsbedürftig. Also bitte nicht hingehen jetzt irgendwie ohne Test und ohne alles da 20.000 oder 30.000 Einheiten einwerfen. Das war persönlich für relativ unbedenklich für mich, aber ich kann nicht in andere reingucken. Das heißt, das ist bis auf Weiteres auch bitte individuell zu klären.
Also vorher testen durch den Bluttest wäre schon sinnvoll.
Vorher testen und vor allen Dingen bei größeren Gaben. Es gibt ja zum Beispiel einen Dr. Coimbra, der nach ihm benannte Protokoll macht,
ja,
mit sehr großem Erfolg, wie man hört. Da wird auch Serum Calcium und Parathormon getestet. Das ist nicht umsonst so.
Ja.
Und nochmal, Vitamin D ist in aktiver Form ein Hormon, da muss man ein bisschen aufpassen.
Oh.
Jetzt könnte man, das ist eine reine Theorie erstmal, durch eine angemessene Gabe von einem gut verfügbaren Silizium als Kieselsäure, könnte man sagen, ja, also mit dem Silizium kann ich die erforderliche Dosis von Vitamin D, um einen gesunden Spiegel zu erreichen, etwas reduzieren.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das heißt, je gesünder ich bin, umso besser kann ich kann ja in die Sonne gehen und gucken, ob ich Vitamin D selber machen kann. Das kann man heute meistens nicht mehr, weil der Himmel bedeckt ist, weil da irgendwelche Flugzeuge oben rumfliegen oder weil der Körper einfach nicht mehr genug Kraft hat, dieses 25-OH-D3 in eine aktive Form von, also nämlich Calcitriol, umzuwandeln. Da fehlt also die Proteinkomponente, die Enzymkomponente, die Aktivierung, die dann nicht nur auf einen Mangel von Magnesium zurückzuführen ist und nicht nur auf einen Mangel von Vitamin K2 zurückzuführen ist, sondern auch auf einen schlechten Siliziumstoffwechsel allgemein.
Ja.
Wenn ich nicht mehr genug Enzyme machen kann, um das alles, man nennt das dann Vitamin D-Rezeptorblockade, aber ich würde sagen, es gibt da auch einen Mangel an diesem Vitamin D-Rezeptor. Das gibt's auch.
Ja, ja. Also ich würde mal sagen, ich empfehle auf alle Fälle Ihre Webseite bruno-kugel.de. Da finden sich ganz ausführliche Sachen, weil wir können das jetzt leider in der Kürze der Zeit nicht alles so ausführlich besprechen, wie es das Thema hergibt. Wir sind jetzt schon ziemlich lang geworden, sage ich mal, sehe ich gerade. Obwohl es ein unglaublich spannendes Thema ist. Aber ich würde jetzt hier an dieser Stelle Schluss machen. Wie gesagt, Ihre Webseite empfehlen.
Ja.
Und wer großes oder noch größeres Interesse hat, der kann sich auch an Sie direkt wenden. Es geht auch bei Ihnen um Coaching. Es gibt ein Newsletter und da kann man einiges erfahren.
Genau, im Newsletter berichte ich auch über diese Dinge und Zusammenhänge, mhm, auch mit Literatur. Da gibt es nämlich überall Literatur dazu. Die muss man allerdings suchen.
Ja.
Und ansonsten kann ich auch persönlich Fragen dazu beantworten. Das geht dann auch in Richtung Toxikologie.
Mhm.
Also das, was nicht jeder Arzt so kann, sage ich jetzt mal.
Dr. Bruno Kugel, vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Weiterhin viel Erfolg und danke für die Aufklärung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Gerne, hat mich sehr gefreut.